Das Thema heute Morgen ist überschrieben mit der Messias im Buch der Psalmen. Ich hatte das Thema ja wie folgt umschrieben. Der Auferstandene machte den Jüngern alle messianischen Verheißungen im Alten Testament verständlich. Im Gesetz Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Lukas 24, 44 bis 45. Die Psalmen malen ein ergreifendes Bild der Herrlichkeit des verheißenen Erlösers. Diese alten Tempelgesänge beschreiben den Messias sowohl in den unfasslichen Abgründen seiner Leiden als Opfer am Kreuz, als auch in seiner majestätischen Erhöhung zur Rechten Gottes und als künftiger Weltherrscher auf dem Thron Davids. Zu Beginn möchte ich ganz kurz etwas erklären über die Stellung des Psalmenbuches innerhalb des Kanons des Alten Testaments. In Lukas 24, in der besagten Stelle 44 und 45, da erklärt der Herr Jesus alle messianischen Prophezeiungen im Gesetz Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Das ist eine aus dem Judentum bekannte oder die im Judentum bekannte Einteilung des Alten Testaments in drei Blöcke. Das Gesetz, hebräisch Torah, umfasst die fünf Bücher Mose. Dann haben wir die Propheten, hebräisch die Neviim. Die sind geteilt in die vorderen und die hinteren Propheten. Und das überrascht den deutschen Leser. Die vorderen Propheten sind Josua, Richter, Samuel, Könige. Und dann kommen die eigentlichen prophetischen Bücher Jesaja, Jeremia, Hesekiel und die zwölf kleinen Hosea bis Malachi. Dann die Psalmen, dieser Ausdruck bezeichnet den dritten Teil, den man normalerweise im Judentum nennt, die Ketuvim, die Schriften. Aber in den Qumran-Handschriften habe ich also eine Stelle gefunden, wo genau die gleichen Namen verwendet werden. Gesetz, Propheten und die Psalmen, was aber den ganzen dritten Teil umfasst, einfach weil die Psalmen als erstes Buch stehen am Anfang der hebräischen Einteilung der Schriften. Also zunächst Psalmen, dann gehören weiter dazu Sprüche, Hiob, Hohes Lied, Ruth, Klagelieder, Prediger, Esther, Daniel, Esra, Nehemia und es schließt mit 1. und 2. Chroniker. Nun, was wir daraus ableiten, ist, das Buch der Psalmen hat in der hebräischen Bibel eine ganz besondere Position, denn es führt gewissermaßen den dritten Teil, die Ketuvim, die Schriften, an. Etwas zum Namen Psalmen. Das ist ein griechisches Wort, kommt von dem griechischen Wort Psalmos, was Loblied bedeutet. Das wiederum leitet sich her von dem Verb, von dem Tätigkeitswort Psallo. Das bedeutet Saitenrupfen oder zur Laute singen. Im Neuen Testament kommt das Wort Psalmos vor, in 1. Korinther 14, Epheser 5 und Jakobus 5. Der hebräische Name für Psalmen ist Tehillim, was so viel bedeutet wie Lobpreisungen. Das Wort kommt von einem Tätigkeitswort her, Hillel, loben. Und das kennen wir sehr gut aus dem bekannten Aufruf Halleluja, lobt den Herrn. Was ja in den Psalmen 146 bis 150 im Überfluss dann zu finden ist, dieser Aufruf. Wenn in den einzelnen Psalmen im Alten Testament eine Überschrift steht, ein Psalm von David, dann steht nicht das Wort Tehillim, sondern das Wort Mizmor. Und das bedeutet einfach ein Gesang mit instrumentaler Begleitung. Ein Wort zu den Autoren des Psalmenbuches. David. Ihm werden 73 Psalmen zugeschrieben, aber zwei noch zusätzlich im Neuen Testament. Das bedeutet, mindestens 50% stammen von David. Es könnten auch noch mehr sein, nur ist es dann nicht mit Sicherheit überliefert. Aber was die Bibel uns selber ausdrücklich sagt, da kommen wir auf 75. Dann haben wir weitere Schreiber wie Salomo, Asaf, die Söhne Koras, Ethan, Heman, Mose. Und das bringt uns auf die erstaunliche Zahl von genau 7 Autoren oder Autorengruppen. Die Zahl der Vollkommenheit. Gut, und jetzt noch ein Wort zur Struktur, zum Aufbau. Die Psalmen sind geteilt in 5 Bücher. Wenn man aufschlägt, Psalm 1, sieht man dort, vielleicht nicht in allen Bibelausgaben, aber es sollte stehen, denn es ist auch im Grundtext so, das erste Buch der Psalmen. Und das geht bis Psalm 41 und endet dann mit einem Refrain. Der letzte Vers, Psalm 41, Vers 13, ist ein Refrain, der immer wieder kommt in Abwandlungen. Nämlich auch am Ende des zweiten Psalmenbuches. Das geht von 42 bis 72. Dann am Ende des dritten Buches, das von 73 bis 89 geht. Und am Ende des vierten Buches, das von Psalm 90 bis 106 geht. Aber nicht mehr am Ende des fünften, das von 107 bis 150 geht. Denn dort ist es sowieso klar, dass das Buch fertig ist. Der Refrain ist nämlich da, um zu markieren, wo die Einschnitte sind. Das Erstaunliche ist, aber das ist nun nicht unser Thema heute, dass diese 5 Bücher der Psalmen ganz eindrückliche Parallelen aufweisen zu den 5 Büchern Mose. Darum hat man auch die Psalmen schon genannt, der Pentateuch von David. Pentateuch heißt das 5 Buch. Im Gegensatz zum Pentateuch von Mose, der Pentateuch von David. Ich habe hier auf dem Blatt noch etwas geschrieben zur hebräischen Poesie im Alten Testament. Aber da möchte ich jetzt nicht drauf kommen, sondern eher vielleicht später in Verbindung mit konkreten Beispielen und vielleicht auch noch heute Nachmittag in Verbindung mit Hiob. Denn da spielen ja genau die gleichen Gesetze eine wichtige Rolle. Lieber jetzt gleich zu den Themen. Themen in dem Buch der Psalmen. Die Psalmen drücken auf einzigartige Weise die Gefühle und Empfindungen der Erlösten zu allen Zeiten der Heilsgeschichte aus. Und das ist gerade der Grund, weshalb dieses Bibelbuch die Gläubigen im Allgemeinen so direkt anspricht. Sie sprechen einem förmlich aus dem Herzen heraus. Das ist auch der Grund, warum man oft, wenn man nur das Neue Testament herausgibt, wenigstens vielleicht noch die Psalmen hinten anhängt. Es ist wohl eines der am meisten gelesenen Bibelbücher überhaupt. Und es zeigt uns, wie Gott das Gefühlsleben von uns Menschen ernst nimmt und ihm Bedeutung beimisst und uns versteht. Zweiter Punkt. Die Psalmen umfassen Lobpreis, Bitten, Flehen, Demütigung, also Bußgebete, aber auch Belehrungen und, was überrascht, auch Geschichte und Prophetie. Die Psalmen sind von Prophetie geradezu gekennzeichnet. Das überrascht vielleicht. Aber in Verbindung mit dem Thema der Messias im Buch der Psalmen ist gerade diese Bemerkung besonders wichtig. Man kann sagen, die Psalmen sprechen über die Konflikte und Triumphe des Gläubigen. In prophetischer Hinsicht ist der She'ar Yisrael, der Überrest Israels, der in den Propheten immer wieder erwähnt wird, ein Überrest aus Israel, der sich in der Endzeit vor dem Kommen des Messias in Herrlichkeit bekehren wird und sich durch besondere Treue und Hingabe auszeichnen wird, der spielt eine ganz große Rolle im Buch der Psalmen. Und zwar wird dieser Überrest beschrieben, seine Gefühle, seine Empfindungen in der Zeit des Antichristen. In der großen Drangsal und dann schließlich im messianischen Königreich. Man kann sogar die Psalmenbücher demgemäß einteilen. Das erste Buch der Psalmen beschreibt den Überrest aus Israel, wie er noch im Land ist. Zur Zeit, wo der dritte Tempel gebaut ist. Das zweite Psalmenbuch zeigt den Überrest auf der Flucht. Nach Matthäus 24 werden die flüchten müssen ins Ausland, sobald der Antichrist den dritten Tempel entweiht. Die Gefühle der Flüchtenden wird im zweiten Psalmbuch beschrieben. Das dritte Psalmbuch hat besonders die 12 Stämme Israels im Auge. Das vierte, die Nationen aus aller Welt, also auch die nichtjüdischen Völker. Und das fünfte ist so eine Zusammenfassung. Es zeigt Gottes Heilswege von Anfang an bis zum messianischen Königreich und endet dann eben mit diesen Halleluja-Psalmen. Und durch alle Psalmbücher hindurch haben wir das Thema der Messias, seine Leiden und seine Herrlichkeit. Wichtig ist aber beim Lesen der Psalmen, dass man, hat man einmal die Prophetie darin entdeckt, nicht vergisst das Geschichtliche, die historischen Aspekte. Zum Beispiel im Titel von Psalm 3 sieht man, was waren genau die Umstände, als David dann den Psalm 3 abgefasst hat. Also er hat aus ganz bestimmten historischen Umständen heraus, hat er diesen Psalm zum Beispiel gedichtet. Also der geschichtliche Hintergrund, die Verankerung im Leben, der Sitz im Leben, darf nicht vergessen werden, ist wichtig. Und dann die Anwendung für heute. Dass man also vor lauter Prophetie oder Geschichte nicht vergisst, das Buch der Psalmen ist für uns heute geschrieben. Und es ist so schön, in Hebräer 13, Vers 6, dort wird aus dem Psalmenbuch zitiert, und zwar mit einer Selbstverständlichkeit wird Psalm 118 auf unser persönliches Leben angewandt. Eben, wir sollen nicht von Geldliebe gekennzeichnet sein, denn es heißt ja schließlich, der Herr ist mein Helfer, vor wem sollte ich mich fürchten? Da wird nicht gesagt, ja, dieser Psalm, das hat natürlich jemand in einer bestimmten Situation geschrieben und das bezieht sich auf ihn. Oder steht nichts davon, dieser Psalm bezieht sich mal in der Zukunft auf Israel. Nichts davon, sondern der Psalm wird ganz direkt auf uns bezogen. Also die Psalmen sind ganz direkt für uns geschrieben. Und das stimmt auch mit Römer 15, Vers 4 überein, dass überhaupt alles, was früher geschrieben worden ist, zu unserer Belehrung geschrieben worden ist. Nun, das war so im Eiltempo eine Einleitung in die Psalmen, aber eben, weil wir zum Hauptthema kommen wollen. Messianische Psalmen. Zunächst einmal ein paar Worterklärungen. Das Wort Messias muss erklärt werden. Auf Hebräisch sagt man Messias Maschiach. Das Wort kommt zum Beispiel vor in Daniel 9, Vers 25. Es bedeutet der Gesalbte, also mit Olivenöl Gesalbte. Die Griechen konnten Maschiach nicht aussprechen, weil auf Griechisch gibt es kein Sch-Laut. Das merkt man noch heute, hat man zum Beispiel einen Mitschüler. Mein Sohn hat einen Mitschüler, der ist Grieche, der sagt, der isst nie Fisch, der isst immer nur Fis. Also, darum hat die griechische Aussprache von Maschiach hat ergeben Messias. Und das ist uns vertrauter. Das kommt vor in Johannes 1, Vers 41. Und dort wird auch gleich erklärt, Messias, dieses hebräische Wort, aber eben griechisch ausgesprochen. Das ist die Übersetzung von griechisch Christos. Also Christus ist nichts anderes als Messias. Dein Titel. Darum besonders im Neuen Testament, wenn manchmal Jesus Christus genannt wird, Christus Jesus, das tönt so fremd für deutsche Ohren. Aber das heißt nichts anderes als der Messias Jesus. Und es hilft, wenn man das Neue Testament liest, wenn man ab und zu anstatt Christus wieder das Wort Messias einsetzt, dann hat man mehr das Empfinden, wie es damals empfunden wurde. Also dieser Ausdruck Maschiach, Messias, Christus wird im Alten Testament verwendet für einen gesalbten König, Priester oder Propheten. Ich habe hier einige Stellen aufgeführt, wo man Beispiele findet für jede Klasse. Nun, der Maschiach, das sollte eben nicht irgendein Priester, nicht irgendein König, nicht irgendein Prophet sein, sondern es ist dann die Bezeichnung für den von Gott verheißenen Erlöser, der alle drei Ämter in sich vereinigen sollte. König, Priester und Prophet. Im Alten Testament gab es die Gewaltentrennung. Das ist sehr wichtig. Das ist also nicht eine Erfindung der Französischen Revolution, sondern das hat Gott schon längst eingeführt. Könige mussten ja nach Gottes Gesetz aus der Familie von David kommen, aus dem Stamm Juda. Priester aus dem Stamm Levi. Und darum war es eigentlich nach Gesetz unmöglich, das Königtum und das Priestertum miteinander in einer Person zu vereinigen. Eben sündige Menschen, Menschen, die sündige Natur haben, die sind immer in der Gefahr, Machtkonzentration zu missbrauchen. Darum Trennung. Aber der Messias, der sollte einmal alles, König, Priester und Prophet in einer Person sein. Als Prophet sollte er kommen, um Licht in die Dunkelheit unseres Lebens hineinzubringen, um uns von Sünde zu überführen. Als Priester sollte er sich selber opfern als Sündopfer, um das Problem der Schuld zu lösen. Und als König sollte er uns führen und leiten durch das Leben. Also diese drei Ämter, die hängen ganz eng miteinander zusammen. Ein weiteres Problem gibt es beim Lesen des Alten Testaments. Es gibt Stellen, die sprechen über einen herrschenden Messias. Zum Beispiel Daniel 7, 13 bis 14. Da kommt der Messias, der Menschensohn, auf den Wolken des Himmels und übernimmt die Weltherrschaft. Aber in Jesaja 53 zum Beispiel wird der Messias beschrieben als leidender Knecht. Und die alten großen Rabbiner, die haben Jesaja 53 verstanden als ein Kapitel, das vom Messias und seinen Leiden spricht. Aber das hat irgendwie ein Problem gebracht. Wie kann man diese beiden Darstellungen miteinander verbinden, zusammenbringen? Und so findet man im Talmud schon und auch in der späteren rabbinischen Auslegung eine Theorie von zwei Messiasen. Man hat den Konflikt so versucht zu lösen. Es gibt der Maschiach ben David, Sohn von David. Das ist der herrschende Messias. Und es gibt einen anderen, der Maschiach ben Yosef, der Sohn von Josef. Das ist der leidende Messias, der so leidet wie Josef, der einst von seinen Brüdern verworfen war. Nun, das Neue Testament sagt zu dieser Auslegung nein, ist falsch. Es ist ein Messias, aber er erscheint in zwei Phasen. Zuerst soll der Messias kommen, um zu leiden, um als Priester das Opfer zu bringen, und dann in einer späteren Phase wird er kommen als König, um in Herrlichkeit zu herrschen. So erklärt das der Herr Jesus in Lukas 24, Vers 26 und macht dort den Emmaus-Jüngern den Vorwurf, dass sie das nicht schon längst verstanden haben. Er sagt, musste nicht der Messias dies leiden und dann in seine Herrlichkeit eingehen? In zwei Phasen. Aber eben, das war schwierig und Petrus schreibt auch in 1. Petrus 1, Vers 11, wie die Propheten Mühe hatten, diese Dinge selber zu verstehen, die sie beschrieben, und sie haben versucht, das zu deuten, auf welche Zeit sich denn das bezieht. Übrigens ist noch interessant, wenn man mit Juden spricht, man kann ihnen erklären, ja, Jesus von Nazareth ist ja nachweislich ein Nachkomme von David. Und er hat ja seinen Stammbaum in Lukas 3 über Maria, geht zurück bis auf David. Er ist der Maschiach ben David. Aber er ist juristisch Sohn von Josef. Denn Josef hatte ihn adoptiert. Und er war aus der Königslinie, die zurückgeht bis auf David. Und darum hat er juristisch Anrecht auf die Königslinie und ist insofern der Maschiach ben Josef, Sohn von Josef. Aber es sind nicht zwei verschiedene Messias, sondern einer. Genauso wie Josef. Der war zuerst von seinen Brüdern verworfen, den Heiden übergeben, aber später ist er zum Herrscher, zum Weltherrscher in Ägypten aufgestiegen. Und erst am Ende haben dann seine Brüder, die ihn verworfen haben, erkannt und haben bereut. Das ist ja genau das Gleiche in zwei Phasen. Josef war der Leidende und dann der Herrschende. Und als er der Leidende war, da wurde er von seinen Brüdern nicht erkannt. Und als er dann als der Herrschende kam, wurde er erkannt. Also das hilft, wenn man mit Juden spricht, wenn man diese Dinge so vorstellen kann. Nächster Punkt. Im Judentum sind viele Psalmen, die im Neuen Testament auf den Messias bezogen werden, auch schon von den Rabbinern messianisch gedeutet worden. Ich habe hier auf dem Blatt ein paar, es gibt auch noch viele andere, aufgeführt. Psalm 2, 16, 21, 22, 40, 45, 72, 80, 89, 110. Und was besonders eindrücklich ist, Psalm 22. Den wir als den Kreuzespsalm kennen, wurde bereits im rabbinischen Judentum auf den Messias gedeutet. Auf Seite 3, wo der Titel steht, Psalm 22, der gekreuzigte und auferstandene Messias, da habe ich ein Zitat hingefügt, die rabbinische Auslegung in dem Buch Pesikta Rabbati, in der Parasha Shloshim Vasheva, also in der Parasha 37, dort heißt es, die Erzväter werden zu ihm sagen, Ephraim, Messias unsere Gerechtigkeit, obwohl wir deine Vorfahren sind, bist du größer als wir, weil du die Sünde unserer Söhne getragen hast. Deine Kraft war vertrocknet wie ein Scherben, und da wird Psalm 22, Vers 16 zitiert. All dies ist gekommen wegen der Sünde unserer Söhne. Also das ist schon sehr beeindruckend, dass also in der rabbinischen Literatur Psalm 22 klar auf den leidenden Messias bezogen wird. Und noch mehr, es wird gesagt, er leidet für die Sünden Israels. Obwohl in Psalm 22 davon nichts steht. Da steht nämlich nur von seinen Leiden, aber nicht wozu. Das steht in Jesaja 53, dass der Messias für die Sünden anderer leidet. Aber hier in der Auslegung wird das gleich mit Psalm 22 verbunden. Gut, jetzt gehen wir der Reihe nach durch. Und wir müssen ja, weil wir nur beschränkt Zeit haben heute Morgen, uns auf einige Psalmen beschränken. Und wie soll man aus der Fülle von messianischen Psalmen eine gute Auswahl treffen? Nun, ich habe jetzt das so eingeschränkt. Wir gehen nur auf die Psalmen ein, die im Neuen Testament durch Zitate ausdrücklich auf den Messias gedeutet werden. Und auch da können wir natürlich jetzt nicht einen Vers-für-Vers-Kommentar machen mit jedem Psalm, denn dann reicht ein Morgen nicht. Da könnten wir vielleicht 2, 3 Psalmen durchnehmen. Also wir gehen auf die einzelnen Psalmen ein und greifen ganz besonders die neutestamentlichen Bezüge auf und so einige Besonderheiten, die viel bringen fürs Verständnis, auf die wollen wir eingehen. Wir beginnen mit Psalm 2, was ich überschrieben habe mit dem Titel Der Sohn Gottes, Richter und Herrscher der Menschen. Vers 1. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten auf die Könige der Erde und die Fürsten ratschlagen miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Seile. Der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet ihr. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn. Und in seiner Zornglut wird er sie schrecken. Habe doch ich meinen König gesalbt, auf Zion, meinem heiligen Berge. Vom Beschluss will ich erzählen. Der Herr hat zu mir gesprochen. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Fordere von mir, und ich will dir zum Erbteil geben die Nationen und zum Besitztum die Enden der Erde. Mit eisernem Zepter wirst du sie zerschmettern, wie ein Töpfergefäß sie zerschmeißen. Und nun, ihr Könige, seid verständig, lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern. Küsst den Sohn, dass ihr nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, wenn nur ein wenig entbrennt sein Zorn. Glückselig alle, die auf ihn trauen. Im Neuen Testament wird auf diesen Psalm Bezug genommen in Apostelgeschichte 4, 25. Wir sind also nach der Kreuzigung und der Auferstehung Jesu. Und die ersten Christen, die messianischen Juden, haben begonnen in ganz Jerusalem zu verkündigen, Jesus von Nazareth ist der Messias. Er ist gestorben am Kreuz, aber auch auferstanden. Und das hat dermaßen Anstoß erregt bei den Führern des Volkes, dass sie vor Gericht geführt wurden. Es gab massiven Widerstand. Und in dieser schwierigen Zeit, als Petrus und Johannes vor das Synhedrium gestellt worden waren, den höchsten Gerichtshof, hat ihnen gesagt, ihr dürft nichts mehr davon sprechen. Dann sind sie entlassen worden und gehen in die örtliche Gemeinde in Jerusalem. Ich lese ab Vers 23. Als sie aber entlassen waren, kamen sie zu den ihrigen und verkündeten alles, was die hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig die Stimme zu Gott und sprachen. Jetzt kommt ein Gebet in der Gemeinde. Herrscher, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist, der du durch den Mund Davids, deines Knechtes, gesagt hast. Warum tobten die Nationen und sannen eitles die Völker? Die Könige der Erde standen da und die Obersten versammelten sich wider den Herrn und wider seinen Christus. Da geht das Gebet weiter. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit wider deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels. Alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hat, dass es geschehen sollte. Und so weiter. Also in dieser Situation ist ihnen plötzlich Psalm 2 so groß geworden. Alles tobt, gegen diesen Jesus Christus. Das ist ja genau die Situation von Psalm 2. Die Nationen toben gegen Christus, gegen den Messias. Nämlich die Römer haben sich gegen ihn gewandt. Das ganze Römische Reich. Vermittels der Person Pontius Pilatus. Und Herodes Antipas, der damalige Herrscher über Galiläa. Also, und mit der jüdische Sanhedrin, damit also das jüdische Volk, das mit ihm verbunden war. Genau die Situation, die toben gegen den Herrn und seinen Christus. Natürlich ist das nur ein Aspekt der Erfüllung. Denn dieser Psalm 2 geht auch noch bis in die Endzeit. Und wir merken auch heute, wie Menschen sich auflehnen gegen Jesus Christus. Das erleben wir genügend, auch ganz direkt in unserem Umfeld. Und was sie hier sagen im Psalm 2, Vers 3, ist so interessant. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Seile. Also irgendwie ist der Mensch durch ein Band mit Gott verknüpft. Nämlich Gott ist der Schöpfer und wir sind sein Geschöpf. Und gerade in unserer Kultur merken wir dieses Toben gegen Gott und seinen Christus daran, wie man versucht hat, dieses Band loszuwerden. Ganz wesentlich hat dabei getragen die Evolutionslehre. Der Mensch ist ein Produkt des Zufalls, so selber entstanden aus der Natur, aber nicht das Werk Gottes. Das ist genau diese Rebellion, sich von Gott losmachen, diese Bande, die uns mit dem Schöpfer verbinden, zerreißen. Gottes Antwort ist Vers 4, der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet dir. Das ist ein Vers, der geht absolut unter die Haut. Ich glaube, das ist im Gottesbild der wenigsten Menschen enthalten, dass Gott lacht. Das ist erschreckend. Aber es ist so, dass wenn Menschen sich in Vermessenheit und Rebellion gegen Gott wenden, dann lacht Gott. Und das ist der Vorbote des Gerichts. Und wie wird er das Gericht bringen? Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und in seiner Zornglut wird er sie schrecken. Habe doch ich meinen König gesalbt auf Zion, meinem heiligen Berg. Vom Beschluss will ich erzählen, der Herr hat zu mir gesprochen, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und gerade dieser Vers 7, du bist mein Sohn, heute habe ich gezeugt, wird an vielen Stellen im Neuen Testament zitiert. Ich habe da auf dem Blatt alles aufgeführt. Hat eine ganze Reihe aufgeführt, was mit diesem Vers zusammenhängt. Also der Messias ist von Gott gezeugt, Sohn Gottes. Das ist der Hintergrund, der alttestamentliche, für die Geburt Jesu durch eine Jungfrau. Gezeugt durch den Heiligen Geist. Matthäus 1 und Lukas 1. Der Messias sollte also nicht einen menschlichen Vater und eine menschliche Mutter haben, sondern nur eine menschliche Mutter und Gott sollte sein Vater sein. Und das wird uns dann noch zum nächsten Psalm führen, Psalm 8, wo der Messias genannt wird, der Sohn des Menschen. Ein Titel, der dutzende Male im Neuen Testament wieder vorkommt. Der ist insofern interessant, es heißt nicht der Sohn der Menschen, sondern in der Einzahl der Sohn des Menschen, weil er nur von einem Menschen abstammt. Also haben wir in Psalm 2 Jesus Christus als Sohn Gottes und dann Psalm 8 als der Sohn des Menschen. Eine sehr logische Weiterführung. Dass genau der nächste Psalm, der im Neuen Testament messianisch gedeutet wird, ist dann eben Psalm 8. Unter Bemerkungen habe ich angeführt beim letzten Punkt, was eben im Psalm 8, Vers 4 vorkommt, der Sohn des Menschen, gleich Titel für den von einer Jungfrau geborenen Messias. Und der Gegensatz dazu ist, in Markus 3, 28 und Epheser 3, 4 werden die Menschen genannt, die Söhne der Menschen. Also ein normaler Ausdruck für die Menschen schlechthin ist Söhne der Menschen. Und wir alle hier sind Söhne der Menschen, denn wir haben einen Vater und eine Mutter, darum Plural. Aber der Messias ist der Sohn des Menschen, weil er nur eine Mutter hat. Wir gehen also weiter zu Psalm 8, aber noch zuvor eine kleine Bemerkung. Der Messias wird kommen als Richter. Psalm 2, Vers 8. Gott sagt zu ihm, fordere von mir, und ich will dir zum Erbteil geben die Nationen und zum Besitztum die Enden der Erde. Mit eisernem Zepter wirst du sie zerschmettern, wie ein Töpfergefäß sie zerschmeißen. Dieser Vers wird, Vers 9, wird im Neuen Testament aufgenommen, in Offenbarung 2. Ich habe das auf dem Blatt vermerkt, Offenbarung 12 und 19. Und auf Jesus Christus als den kommenden Richter der Welt bezogen. Aber wenn man dort liest, genau, dann heißt es, er wird mit eisernem Zepter die Nationen weiden und nicht zerschmettern. Fragt sich, woher kommt dieser Unterschied? Nun, das liegt daran, wie man den hebräischen Text liest. Es ist ja bekannt, Hebräisch schreibt man nur mit Konsonanten. Und je nachdem gibt es in gewissen Fällen mehr als eine Möglichkeit, wie der Konsonantentext gelesen werden kann. Und hier ist es das Wort Psalm 2, Vers 9, du wirst sie zerschmettern. Kann man lesen als Teroem. Das heißt, du wirst sie zerschmettern. Aber man kann es auch lesen als Tiräm. Und dann heißt es, du wirst sie weiden. Es steckt also eine Doppeldeutigkeit drin. Du wirst sie zerschmettern, du wirst sie weiden. Richtig ist beides. Es gibt also in wenigen Fällen, dass ein Doppelsinn möglich ist. Das ist sehr selten. Aber hier ist das ein klassisches Beispiel. Denn der Herr Jesus wird nämlich kommen und zunächst die Völker zerschmettern, aber dann im tausendjährigen Reich wird die Völker wie ein Hirt seine Herde weiden. Der Doppelsinn liegt also drin. Wir haben noch ein paar Minuten bis zur Pause und gehen darum zu Psalm 8. Dem Vorsänger auf der Gittit, ein Psalm von David. Ewiger unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Majestät gestellt hast über die Himmel. Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet, um deiner Bedränger willen, um zum Schweigen zu bringen den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich anschaue deinen Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du sein gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du auf ihn Acht hast? Denn ein wenig hast du ihn unter die Engel erniedrigt, und mit Herrlichkeit und Pracht hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher gemacht über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Hier in diesem Psalm haben wir im Vers 4 den Titel des Menschensohn. Psalm 2 also, du bist mein Sohn, sagt Gott, der Sohn Gottes. Und hier der Sohn des Menschen. Aber beides ergänzt sich, wie wir gesehen haben. Aber es ist noch wichtig, folgende Bemerkung. Der Herr Jesus ist Sohn Gottes geworden, indem er Mensch wurde. Aber in einem anderen Sinn ist er Sohn Gottes von Ewigkeit her. Als Mensch ist er Sohn Gottes geworden durch Zeugung. Aber als Gott ist er von Ewigkeit her Gottes Sohn. Und das, diesen Aspekt findet man an anderen Bibelstellen, zum Beispiel Hebräer 7, wird über Melchisedek gesprochen, ohne Anfang, ohne Ende, dem Sohn Gottes verglichen. Sohn Gottes ohne Anfang, ohne Ende. Das ist aber ein anderer Aspekt, der eben im Psalm 2 nicht vorkommt. Aber zum Beispiel in Sprüche 30, dort wird gefragt, weißt du den Namen Gottes? Und weißt du den Namen seines Sohnes? Ganz eigentümlich. Also Jahrhunderte vor Christi Geburt wird gefragt nach dem Namen des Sohnes Gottes. Sag ihn, wenn du es weißt. Dort geht es dann um den ewigen Sohn Gottes. Also jetzt hier, Psalm 8, der Sohn des Menschen. Diese Stelle wird im Hebräer 2 ganz klar auf Christus bezogen. Nun ist aber Folgendes interessant. Wir haben zweimal in Vers 4 das Wort Mensch. Was ist der Mensch, dass du sein gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du auf ihn Acht hast? Zweimal Mensch, aber auf Hebräisch sind es verschiedene Wörter. Auf dem Blatt steht das, 8 Vers 4, das erste Mal ist Mensch Enosch. Und das bedeutet Mensch mit dem Nebensinn sterblicher, sündiger, böser Mensch. Kommt also von einer Wurzel Anasch, das heißt sterblich, böse sein. Und wenn es heißt der Sohn des Menschen, dann ist es das Wort Adam. Also er ist nicht der Ben Enosch, sondern der Ben Adam. Es wird allgemein gefragt, was ist eigentlich der Mensch? Wenn man das Universum, den Sternenhimmel anschaut, was ist dann der Mensch? Und die zweite Frage ist, und was ist der Menschensohn, der Ben Adam? Und Enosch ist also eine Bezeichnung für den Menschen erst seit dem Sündenfall. Kommt zum ersten Mal vor als Eigenname, dort in 1. Mose 4, Vers 26. Aber Adam ist die Bezeichnung für Mensch schon vor dem Sündenfall. Und darum wird hier bereits in diesem Vers eine Abgrenzung gemacht. Die Menschen sind sterblich und sündig, und dann gibt es den Menschensohn. Und der wird hier als Gegensatz zu dem sündigen Menschen gestellt, der Ben Adam. Aber eben die große Frage ist, was ist der Mensch, was ist der Menschensohn, wenn man das Weltall anschaut? Das ist eine der tiefsten philosophischen Fragen. Was ist der Mensch? Also Anekdote, ist vielleicht den einen bekannt, ein Philosoph war in einem Park und saß da auf seiner Bank, und dann ist die Polizei gekommen und hat gefragt, wer er sei, und dann sagte er, ach, wenn ich das wüsste. Dabei wollten sie nur seine Papiere. Das ist eine der schwierigsten Fragen. Was ist der Mensch? Und die ist nur beantwortbar, wenn man die Frage beantworten kann, wer ist Gott? Erst dann die moderne Psychologie. Etwas älter als 100 Jahre. Die hat keine Antwort darauf geben können. Man hat versucht, die Kruste zu durchdringen und immer mehr zum Zentrum zu kommen. Und es gibt keine moderne psychologische Erklärung, die wirklich den Menschen fasst, was er ist. Das Wesen des Menschen wird nicht erfasst. Was ist der Mensch? Eine gewaltige Frage. Und gerade angesichts des gestirnten Himmels. Ich habe in der Autobiografie von Charles Darwin gelesen. Und dort gibt es eine ganz interessante Stelle, da sagt er, immer wieder, wenn er den gestirnten Himmel anschaut, dann kommt es wie eine Macht über mich, dass es doch einen Schöpfergott gibt. Und dann schreibt Darwin weiter, aber wenn ich dann wieder an all das Leid in der Welt denke, dann geht das wieder weg. Das ist ganz eigenartig. Der hat also in diesem Konflikt drin gelebt. Und wenn er den Sternenhimmel angeschaut hat, dann hat er die Macht Gottes gesehen. Und dann kommt die Frage, was ist der Mensch? Aber eben, was ist der Enosch, der sündige Mensch? Der ist an der Quelle des Leidens in der Welt. Es ist nicht Gottes Schuld, dass die Welt voll Leid ist. Er hätte die Frage stellen müssen, dann, was ist der Enosch, dass du auf ihn achtest? Und dann eben, was ist der Menschensohn? Warum wird die Frage gestellt bezüglich des Menschensohnes? Vers 5, also der nächste Vers sagt, denn ein wenig, oder besser übersetzt man, denn eine kurze Zeit hast du ihn unter die Engel erniedrigt und mit Herrlichkeit und Pracht hast du ihn gekrönt. Im Hebräerbrief haben wir die Auslegung des Heiligen Geistes zu dieser Stelle und der Heilige Geist erklärt, das weist darauf hin, dass der Messias sterben musste. Und dadurch, dass er in den Tod gegangen ist, hat er sich für eine kurze Zeit unter die Engel erniedrigt. Denn Engel sterben nicht. Und dadurch hat also der Messias sich noch tiefer erniedrigt als die Engel, indem er als Mensch in den Tod gegangen ist. Aber der Psalm sagt, für kurze Zeit nur hast du ihn unter die Engel erniedrigt und darauf mit Herrlichkeit und Pracht gekrönt. Und der Hebräerbrief bezieht dann dieses auf die jetzige Stellung des Herrn Jesus zur Rechten Gottes im Himmel. Mit Herrlichkeit und Pracht gekrönt. Als der Auferstandene. Und nebst diesem Bezug im Neuen Testament wird noch ein Bezug gemacht auf Vers 2. Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet. Und zwar in Matthäus, wir können das aufschlagen, Matthäus 21, Vers 12. Und Jesus trat in den Tempel Gottes ein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften. Und die Tische der Wechsler und die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um. Und er spricht zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden. Ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Und es traten Blinde und Lahme in den Tempel zu ihm und er heilte sie. Als aber die Hohenpriester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, welche er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien und sagten, Hosanna, dem Sohn Davids, wurden sie unwillig und sprachen zu ihm, hörst du, was diese sagen? Jesus spricht zu ihnen, ja, habt ihr nie gelesen? Und jetzt zitiert er Psalm 8. Aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Und er verließ sie und ging hinaus, außerhalb der Stadt nach Bethanien und übernachtete dort. Also an einer ganz kritischen Stelle, er hat die zweite Tempelreinigung durchgeführt. Und zwar da in der königlichen Säulenhalle am Südende, die wird im Talmud genannt Chanuot, das Kaufhaus. Also die nennen es sogar so, Kaufhaus. Bei der ersten Tempelreinigung, am Anfang seines Dienstes, Johannes 2, da sagt der Herr Jesus, geht hinaus und macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Und das entspricht genau dem hebräischen Chanuot. Also ihr sollt nicht ein Kaufhaus aus dem Tempel machen, wo man überhöhte Preise auf die Opfer setzte. Und das war natürlich ein Angriff auf das oberste Priestertum, denn die Sadduzäer wollten das, denn dadurch konnte man sich massiv bereichern. Und die Sadduzäer lebten ja im Luxus und schwelgten förmlich im Luxus, was man auch gesehen hat, durch die vor einigen Jahren gemachten Ausgrabungen im jüdischen Quartier hat man ja Sadduzäerwohnungen, Häuser ausgegraben. Das ist unvorstellbar. Ein Haus hat man ausgegraben mit 600 Quadratmeter Grundfläche. Und also ein unglaublicher Reichtum. Und der Herr hat sich dagegen gewandt und auch hier in der zweiten Tempelreinigung und hat sich damit gegen den hohen Priester gestellt. Und gegen das Synedrium, das erlaubt hatte, muss man sich vorstellen. Schon damals hatten sie ihm nichts gemacht und jetzt macht er das Gleiche aber nochmals. Und dann kommen sogar noch Kinder und die schreien da im Tempel, Hosanna dem Sohn Davids! Das macht die ganze Szene noch viel dramatischer. Und da die Führer denken, ja, was machen diese Kinder hier? Und der Herr sagt, habt ihr nie gelesen, Psalm 8. aus dem Mund der Kinder und der Säuglinge. Säuglinge, die haben man ja früher gestillt bis 4 Jahre, also die können dann schon singen. Also gut, singen können sie von Anfang an, aber die können auch reden, meine ich. Und der Herr bezieht sich also gerade auf diesen Psalm, der deutlich macht, dass er eben der Sohn des Menschen ist. Damit der Messias. Übrigens noch eine kleine Nebenbemerkung. Wäre der Herr Jesus ein ordinierter Rabbiner gewesen? Ordiniert hat man die Rabbiner damals durch Handauflegung von einem anderen Rabbi. Dann wäre die Todesstrafe darauf gestanden, auf dieser Tempelreinigung. Denn ein Auflehnen eines Rabbiners gegen das Synedrium bedeutet Todesstrafe. Aber er war kein ordinierter Rabbi. Er ist zwar als Rabbi umhergereist, hat eine Schülerschaft, eine Studentenschaft um sich gehabt, die Jünger, aber er war nicht ordiniert, von niemandem hatte er sich die Hände auflegen lassen und darum konnten sie ihm nicht die Todesstrafe bringen. Aber das Ganze war sehr ungemütlich für sie. Und dann kommen eben noch die Kinder dazu, aber dann Psalm 8 war die Bestätigung aus dem Mund der Kinder und Säuglinge. Es ist Zeit für Pause. Wir kommen jetzt zu Psalm 22. Wir haben bereits in Psalm 8 eine Andeutung auf den Tod des Messias gefunden. Du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt. Aber das wird jetzt ganz zentral ausgebreitet in Psalm 22. Das heißt, wir haben noch Psalm 16 davor. Die Auferstehung des Messias, so habe ich den Psalm betitelt. Da wird also der Tod auch bereits vorausgesetzt und auch hier konkret behandelt. Aber eben Psalm 22 dann ganz breit. Hier lesen wir aus Psalm 16 die Verse 7 bis 11. Den Herrn werde ich preisen, der mich beraten hat. Selbst des Nachts unterweisen mich meine Nieren. Ich habe den Herrn stets vor mich gestellt. Weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Seele. Auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen. Denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht lassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Der Titel erklärt, Psalm 16, ein Gedicht von David. David ist der Autor. Nun stellt sich die Frage, hat David hier persönliche Erfahrungen beschrieben, wie in manchen Psalmen? Oder spricht er über den Messias als Prophet? An der Pfingstpredigt, Apostelgeschichte 2, da erklärte Petrus vor der Volksmenge, die ja gerade zum Tempel gehen wollte, es war 9 Uhr morgens, das ist der Moment, wo das Morgenbrandopfer im Tempel geschlachtet wurde und wo dann die Volksmasse am Pfingstfest hinaufging, um dieses Ereignis mitzuerleben. Und gerade da ist das Pfingstwunder dann geschehen. Petrus hält spontan eine Predigt und kommt auf Psalm 16 zu sprechen. Ich lese aus Apostelgeschichte 2, Vers 22. Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, der Nazaräer, einen Mann von Gott an euch erwiesen durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisst. Diesen übergeben nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geheftet und umgebracht. Den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn nicht möglich war, dass er von demselben behalten würde. Denn David sagt über ihn, Jetzt kommt das Zitat. Ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, auf das ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge frohlockte. Ja, auch mein Fleisch wird in Hoffnung ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht im Hades zurücklassen, noch zugeben, dass dein frommer Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan Wege des Lebens. Du wirst mich mit Freude erfüllen, mit deinem Angesicht. Und jetzt kommt die Auslegung des Heiligen Geistes durch Petrus. Brüder, es sei erlaubt, mit Freimütigkeit zu euch zu reden über den Patriarchen David, dass er sowohl gestorben als auch begraben ist und sein Grab ist unter uns bis auf diesen Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hatte, von der Frucht seiner Lenden auf seinen Thron zu setzen, hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet. Oder wenn wir zwischendurch wieder mal Messias einsetzen für Christus, voraussehend von der Auferstehung des Messias geredet, dass er nicht im Hades zurückgelassen worden ist, noch sein Fleisch die Verwesung gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Die Argumentation ist absolut überzeugend. Petrus sagt, David hat den Psalm geschrieben. Aber Davids Grab haben wir unter uns in Jerusalem. Und wir können nachsehen, ob er verwest ist oder nicht. Also, er hat nicht von sich gesprochen. Aber als Prophet hat er über seinen Nachkommen, den Messias, gesprochen, dass er die Verwesung nicht sehen würde. Also sterben, ja, aber keinen Verwesungsprozess erleben würde. Und dass er auferstehen wird, denn seine Seele sollte nicht im Totenreich, im Scheol bleiben. Also wir haben hier einerseits, Vers 10, die Seele des Messias geht ins Totenreich, in den Scheol. Aber er sollte, sein Körper sollte nicht verwesen. Dazu einige Bemerkungen. Das hebräische Wort Sheol, das im Psalm 16, Vers 10 vorkommt, kommt von einer Wurzel Sha'al, das heißt Verlangen. Also der Sheol ist der Verlangende. Der fordert und fordert seit Anbeginn der Menschheit, forderte er nur Opfer. Und all die Milliarden Menschen, die er schon verschluckt hat, die sind ihm nicht genug. Darum heißt es in Sprüche 30, dass es gibt verschiedene Dinge, die sagen nie, es ist genug. Und dazu wird gezählt der Sheol. Eben in Anspielung auf die Wurzel Sha'al, der Verlangende. Der Tod hat nie genug. Im Neuen Testament, das ja auf Griechisch geschrieben ist, hat Petrus in seiner Rede das Wort Hades verwendet für Sheol. Das bedeutet auf Deutsch der Unsichtbare. Also ein gutes Wort einfach, um den Bereich des Todes als unseren Sinnen unzugänglich zu beschreiben. Im Alten Testament ist das Wort Sheol generell einfach der Bereich des Todes. Manchmal bezeichnet es schlicht das Grab. Der Sheol kann also schlicht das Grab sein, wo der Körper hineingetan wird. Und an anderen Stellen ist der Sheol das Totenreich im Jenseits. Und das kommt also ganz auf die Stelle drauf an. Da muss man im Zusammenhang unterscheiden, was jetzt gemeint ist. Und das Neue Testament verdeutlicht aber, dass sowohl der Sheol und der Hades, dieser unsichtbare Bereich des Todes, zwei verschiedene Bereiche umfasst. Für Verlorene ist es nach Lukas 6, 16, Vers 28 der Ort der Qual. Der reiche Mann, in Lukas 16, der gestorben ist und dann an den Ort der Qual kam, der ist noch nicht in der Hölle. Er ist im Hades, so wird es dort genannt, und er bezeichnet das als Ort der Qual. Die Hölle kommt erst noch, die ist noch zukünftig. In 1. Petrus 3, Vers 20 wird dieser Bereich genannt das Gefängnis. Es ist also eine Untersuchungshaft, die dauert, bis der große weiße Thron aufgerichtet ist in Offenbarung 20, nach dem tausendjährigen Reich. Erst dann kommt der Feuersee, die Hölle. Also das ist das Gefängnis. Aber für Gläubige ist der Scheol etwas Schönes. Für Gläubige und für Christus. Nach Lukas 23, Vers 43 ist es das Paradies. Der Herr Jesus sagt zu dem Mitgekreuzigten, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und wenn man 2. Korinther 12, 2 und 3 liest, da spricht Paulus darüber, wie er entrückt worden war in den dritten Himmel. Und er sagt, er war entrückt ins Paradies. Also das Paradies ist gleich der dritte Himmel. Wir haben ja in der Schöpfung zwei Himmel. In 1. Mose 1 werden die unterschieden. Der erste Himmel ist eigentlich diese Lufthülle, die Ausdehnung am zweiten Schöpfungstag, also die Atmosphäre, das, was wir dann als blau sehen am Tag. Und unterschieden davon ist der Sternenhimmel, der Astralhimmel, das Universum, wird auch als Himmel bezeichnet. Und dann gibt es eben noch einen dritten Himmel. Das ist also ein Bereich, der mit unserer Atmosphäre und mit dem Universum nichts zu tun hat. Also nochmals jenseits davon ist. Das ist das Paradies. Und Paulus nennt das schlicht in Philipper 1, Vers 23 bei Christus. Nach Offenbarung 6, Vers 9 ist es der Ort des Tempels im Himmel. Denn dort sieht Johannes die Seelen von Verstorbenen beim Altar, am Fuß des Altars des Tempels im Himmel. Gut, also das ist wichtig, wenn es darum geht, Christus ist in den Hades gegangen, in den Scheol. Das bedeutet nicht, dass er in den Bereich des Gefängnisses gegangen ist, an den Ort der Qual, sondern ins Paradies. Und was auch noch geklärt werden muss, in 16 Vers 10 heißt es, du wirst nicht zugeben, dass ein Frommer die Verwesung sehe. Das hebräische Wort Schachat bedeutet Verschiedenes. Grab, Grube, Verderben, Verwesung. Und es gibt Bibelübersetzungen, die haben übersetzt Grab. Du wirst nicht zugeben, dass dein Frommer das Grab sehe. Und das geht natürlich nicht. Denn das würde ja bedeuten, dass Christus nicht sterben sollte. Und das Neue Testament übersetzt das eben mit Verwesung. Das ist ganz eindeutig, was gemeint ist. Und hier, Psalm 16 sagt ja auch, die Seele geht in den Scheol. Also das ist absolute Fehlübersetzung. Es muss heißen, du wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Also da haben wir im Alten Testament die Auferstehung schon ganz eindeutig dokumentiert. Und dass Christus eben keine Verwesung erlebt. Seine Seele ging in den Hades, ins Paradies. Sein Körper wurde ins Grab gelegt. Man spricht ja oft, wenn man am Grab von jemandem steht, das ist jetzt einfach noch seine sterbliche Hülle, ja? Aber der Körper ist wichtiger als das. In Johannes 19 wird gesagt, dass Jesus ins Grab gelegt worden ist. Ganz eigenartig. Nicht einfach sein Körper. Johannes 19, Vers 41. Es war aber an dem Ort, wo er gekreuzigt wurde, ein Garten. Und in dem Garten eine neue Gruft, in welche noch nie jemand gelegt worden war. Dorthin nun, wegen des Rüsttags der Juden, weil die Gruft nahe war, legten sie Jesus. Doch interessant. Nicht den Leib von Jesus. Das wird an anderer Stelle so, wird so gesprochen. Aber hier legten sie Jesus. Das heißt, der Körper ist nicht einfach irgendetwas Nebensächliches, das gar nicht so wichtig ist, sondern die ganze menschliche Person ist eine Einheit von Geist, Seele und Körper. Und darum war es auch so wichtig, dass der Leib Jesu keine Verwesung erlitt. Gott hat die fürchterlichsten Schändlichkeiten der Menschen erlaubt, bis zu seinem Tod. Und dann kam noch der Lanzenstich, der deutlich machen sollte, dass er gestorben ist. Blut und Wasser hat sich getrennt. Es gab also bereits eine Blutsenkung. Das ist der medizinische Beweis für den Tod, oder? Ja, danke. Aber nachher ließ Gott nichts mehr zu. Keine Schändigung mehr. Und so wurde er ins Grab eines Reichen gelegt und der Körper sollte überhaupt keine Verwesung erleiden. Darum hat Gott auch nicht erlaubt, dass es gelungen war, den Körper Jesu einzubalsamieren. Er hat ja schon alles bereitgestellt und wollte dann nach dem Sabbat kommen und das machen, aber er war dann am dritten Tag schon auferstanden. Er brauchte keine Mittel gegen Verwesung. Das sollte sowieso nicht der Fall sein. Aber es zeigt uns also die Wichtigkeit des Körpers. Es ist der wirkliche Leib Jesu, der wieder auferweckt worden ist. Übrigens nicht die Seele ist auferweckt worden. Nicht die Seele ist auferstanden. Es wird immer nur vom Körper gesagt. Es gibt keine Auferstehung der Seele. Auferstehung des Körpers. Aber das gehört mit zur Vollständigkeit der Person. Und das zeigt uns auch, wie falsch Reinkarnationsdenken ist. Das ist eine Verachtung des Körpers. Denn da denkt man, wichtig ist eigentlich die Seele und die schlüpft aus diesem Leib und dann geht sie in eine Sonnenblume hinein, das nächste Mal in einen Elefanten und dann in einen König. Ist überhaupt nicht so wichtig. Eben, es schlüpft von einem Körper in den anderen. Aber das ist nicht integraler, also voll dazugehörender Teil der Person. Der Bibel ist das ganz anders. Die Bibel spricht über eine Auferstehung des Körpers. Und Jesus Christus ist nicht irgendwie als Geistwesen auferstanden. Darum in Lukas 24 sagt er, als die Jünger meinten, sie sähen ein Gespenst. Ja, seht, dass ich Fleisch und Knochen habe. Ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich habe. Der wirkliche Körper Jesu wurde auferweckt. Und das ist auch, können wir sagen, das Modell für die Auferstehung der Erlösten. Unser Körper wird auferweckt, verwandelt zu einem wunderbaren Körper, aber es ist derselbe Körper. Die Griechen glaubten ja zum Beispiel auch an ein Weiterleben nach dem Tod, also die meisten in der traditionellen Religion, aber sie glaubten nicht an die Auferstehung des Körpers. Sie glaubten an den Hades, aber nicht an die Auferstehung. Und darum haben sie ja gelacht in Athen, als Paulus in Apostelgeschichte 17 am Schluss plötzlich über Auferstehung sprach. Dann wurde die Rede abgebrochen. Das geht nicht in griechisches Denken hinein. Ein Weiterleben nach dem Tod, ja, aber Auferstehung des Körpers, nein. Also im Christentum ist Geist, Seele und Körper wichtig und gehört zu unserer Persönlichkeit. Und nichts soll irgendwie verachtet werden. Ja, wir gehen weiter zu Psalm 22. Dem Vorsänger nach Hindin der Morgenröte, ein Psalm von David. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist fern von meiner Rettung, den Worten meines Gestöhns. Mein Gott, ich rufe des Tages und du antwortest nicht, und des Nachts und mir wird keine Ruhe. Der Psalm beginnt mit dem Schrei der Gottverlassenheit des Messias. Und das ist der einzige Vers in der Bibel oder der einzige Satz in der Bibel, der in allen drei Bibelsprachen vorkommt. Hebräisch, Aramäisch und Griechisch. Ich habe das unter Bemerkungen aufgeführt. Hier im Psalm 22 ist es auf Hebräisch und heißt Eli, Eli, Lama Asavtani. Aber in Matthäus 27, Vers 46 und Markus 15 wird berichtet, wie der Herr Jesus diesen Satz geschrien hat auf Aramäisch. In Matthäus heißt es Eli, Eli, Lama Shabaktani. Und in Markus ein bisschen anders. Elahi, Elahi, lema shabaktani. Man merkt, Hebräisch und Griechisch ist fast das Gleiche, oder? Das Verb ist ausgewechselt. Shabak für verlassen anstatt Asav. Aber Eli ist genau gleich. Und in Markus, gemäß Markus hat der Herr offensichtlich auch noch die andere Form für mein Gott, Elahi, verwendet. Und dann im Griechischen ist es übersetzt, angegeben dort, hoteos mu eisti enkatelipes me. Das macht deutlich, dass dieser Satz also von gewaltiger Tiefe ist. Dass Gott diesen Satz, einzig diesen Satz in allen Sprachen gibt. Wozu oder warum hast du mich verlassen? Und jeder Mensch, der zum Glauben kommt, der muss diese Frage beantworten. Der muss wirklich sich mit dem Opfer Jesu Christi eins machen und sagen, es war wegen mir. Damit ich nicht auf ewig von Gott verlassen in der Verdammnis sein muss, darum hat Christus diese Gottverlassenheit erlebt am Kreuz. Und er hat gewissermaßen das ganze Gericht, das unser Teil gewesen wäre, im Feuersee, hat er in den 3 Stunden der Finsternis am Kreuz erduldet. Und da merken wir, welche Dimensionen sich da auftun, auf Golgatha, wo wir überhaupt keine Ahnung haben. Und darum hat Gott auch eine Finsternis kommen lassen über das ganze Land, damit niemand das entstellte Gesicht des Erlösers sehen sollte am Kreuz. Schon die Kreuzigung ist ja etwas, der schrecklichste Schmerz, den es überhaupt gibt. Aber dann kommt in den 3 Stunden der Finsternis das Gericht von Gott über ihn dazu. Erst da war er der Sündenträger und darum musste Gott ihn verlassen. Und was da geschehen ist, können wir überhaupt nicht begreifen. Wenn es einen schlimmen Autounfall gibt und jemand ist tot, dann ist es ganz normal, dass man sofort eine Decke nimmt und zudeckt vor den Blicken der Schaulustigen. Und genau dieses Prinzip ist, warum Gott diese Finsternis gebracht hat, dass niemand das Gesicht des Erlösers sehen sollte. Und in Vers 2 beziehungsweise 3 sagt der Herr, mein Gott, ich rufe des Tages und du antwortest nicht und des Nachts und mir wird keine Ruhe. Und da haben wir genau die 2 Phasen am Kreuz. 3 Stunden Licht, 3 Stunden Finsternis. Das war keine Sonnenfinsternis. Denn das wissen wir ja mindestens seit einigen Wochen, dass eine Sonnenfinsternis nur ein paar Minuten dauert, im besten Fall 7 Minuten, aber dann muss man am Nordpol sein. Gut, 3 Stunden Finsternis gibt es nicht. Aber das sind nicht erst die modernen Astronomen, die das herausgefunden haben. Schon Julius Africanus schreibt im 2. Jahrhundert über die Finsternis am Kreuz, das war keine Sonnenfinsternis. Denn an Passa gibt es keine Sonnenfinsternis. Passa ist ja in der Mitte des Monats und der jüdische Monat beginnt mit dem Leermond, beziehungsweise mit dem Neumond, wo also die erste Sichel erscheint. Da sind wir also Mitte Monat, am 14. wurde das Passa geschlachtet, Vollmond, da gibt es keine Sonnenfinsternis. Und Julius Africanus sagt, das war also keine Sonnenfinsternis. Und dennoch haben wir ein Zeugnis von Tallus, einem Samaritaner aus dem Jahr 52, wird dann zitiert bei Julius Africanus, der von dieser Finsternis spricht und behauptet hat, das sei eine Sonnenfinsternis gewesen. Also wir haben Bezeugung bis ins erste Jahrhundert zurück, dass es diese Finsternis gegeben hat, aber wie sie geschehen ist, das weiß niemand. Es war also ein göttliches Eingreifen sondergleichen dort auf Golgatha. Wir finden hier den Spott und Hohn in Vers 6. Ich aber bin ein Wurm und kein Mann, der Menschen Hohn und der vom Volke verachtete. Alle, die mich sehen, spotten meiner, sie reißen die Lippen auf, schütteln den Kopf. Er vertraut auf den Herrn, der errette ihn, befreie ihn, weil er Lust an ihm hat. Genau dieser Spott wird uns berichtet in Matthäus 27, 39 bis 44. Wortwörtlich wurde das übernommen aus Psalm 22, wo der Herr verspottet worden ist. Und er nennt sich hier ein Wurm und kein Mann. Was ist das Bild des Wehrlosen schlechthin? Ein Wurm hat keine Zähne, um zurückzubeißen. Er hat keine Füße, um zu fliehen. Er hat keinen Pelz als Schutz. Also die Wehrlosigkeit schlechthin. Und der Herr vergleicht sich mit: Ich aber bin ein Wurm und kein Mann. Aber Würmer spielen im Tempel, haben im Tempel eine große Rolle gespielt. Denn eine der Farben des Scheidevorhanges, der ja bei der Kreuzigung dann zerriss, wurde aus Würmern hergestellt. Das rote Karmesin. Es gab ja die vier Farben, blau und roter Purpur, Karmesin und das Weiß. Das Karmesin wurde hergestellt aus den Würmern der Kermesschildlaus. Kermes, Karmesin, kommt daher. Und er hat dann die Farbe des arteriellen menschlichen Blutes. Also der Bezug, ich aber bin ein Wurm, das hat eine tiefere Bedeutung. Das hebräische Wort übrigens für Karmesin, Toalachani, Toala heißt Wurm. Also könnt ihr das übersetzen mit Wurm-Karmesin. Das ist wirklich das Wort, ist drin. Und genau das Wort verwendet der Herr hier. Ich aber bin ein Toala und kein Mann. Am Kreuz erniedrigt werden, um das Erlösungswerk zu schaffen. Und dann beschreibt David im Detail die Kreuzigung. Vers 14. Oder nach anderer Zählung Vers 15. Wie Wasser bin ich hingeschüttet. Und alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Wie Wachs ist geworden mein Herz. Es ist zerschmolzen inmitten meiner Eingeweide. Meine Kraft ist vertrocknet wie ein Scherben. Und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Und in den Staub des Todes legst du mich. Denn Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Aus medizinischen Gründen bewirkt die Kreuzigung einen unvorstellbaren Durst. Dieser Durst wird beschrieben hier: Meine Kraft ist vertrocknet wie ein Scherben und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Und in der orientalischen Mittagssonne von 9 Uhr bis 12 Uhr ist der Herr Jesus als der Gekreuzigte da gehangen. Und es gibt ganz massive Schweißausbrüche. Wie Wasser bin ich hingeschüttet. Und durch das Hängen, durch das Eigengewicht des Gekreuzigten werden Gelenke ausgerenkt. Und alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Und das Allerdeutlichste in Bezug auf die Kreuzigung ist dann Vers 16. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Man muss sich das vorstellen, 1000 Jahre vor der Kreuzigung beschreibt David die Tötung durch Kreuzigung beim Messias. Das wurde schon bestritten an dieser Stelle. Ich weiß nicht, was Sie für eine Bibelübersetzung jetzt gerade benutzen. Vielleicht steht bei Ihnen gar nicht durchgraben, sondern irgendetwas anderes. Und eine moderne jüdische Übersetzung hat übersetzt, meine Hände und Füße wie ein Löwe. Man kann nicht viel damit anfangen, oder? Also gerade wie Löwen sehen Hände nicht aus und Füße. Warum hat man so übersetzt? Nun, ich habe hier erklärt, steht hier das Verb oder das Partizip ka'ari. Und das ist eine seltene Kurzform für ka'arim. Einfach noch das M hinten anhängen. Das kommt von der Wurzel kur und das heißt durchgraben. Also ich habe hier verwiesen, speziell auf Benjamin Davidson, das war ein großer Hebräist, Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon, und er erklärt genau diese Spezialform hier, warum die grammatikalisch absolut deutlich eben von dem Verb durchgraben herkommt und so übersetzt werden muss. Das ist vielleicht wichtig, eben wenn man mit Juden spricht und dann nimmt er seine deutsch-hebräische Bibel heraus und da steht wie ein Löwe. Ja, was? Da steht nichts von durchgraben. Da kann man ihm sagen, ja gut, das ist Ka-Ari, oder? Gut, wörtlich, Ka wie Ari heißt auch Löwe. Ka-Ari wie ein Löwe, aber es gibt keinen Sinn. Aber Ka-Ari kommt von, ist die Kurzform für Karim, kommt von durchgraben. Und übrigens, das haben ja, kann man dann sagen, haben ja eure Vorfahren, die die Bibel ins Griechische übersetzt haben, im 3. Jahrhundert vor Christus, die Septuaginta-Bibel, die haben sie ja dort auch so übersetzt. Also noch Jahrhunderte vor der Kreuzigung haben die bereits Psalm 22 übersetzt, durchbohrt. Gut, dann bleiben wir dabei. In Vers 18 wird die Teilung und Verlosung der Kleider des Messias beschrieben, wie sich das erfüllt hat in Johannes 19. Und ganz besonders muss beachtet werden Vers 21 beziehungsweise 22. Der Herr ruft noch, rette mich aus dem Rachen des Löwen. Ja, du hast mich erhört von den Hörnern der Büffel. Verkündigen will ich deinen Namen meinen Brüdern. Inmitten der Versammlung will ich dich loben. Merk mal, plötzlich ändert die ganze Szene. Zuerst noch ein Schrei der Not, rette mich aus dem Rachen des Löwen, und dann ein Siegesruf. Ja, du hast mich erhört von den Hörnern der Büffel. Also der Messias sollte aus der tiefsten Not herausgerettet werden durch die Auferstehung. Und der Vers, verkündigen will ich deinen Namen meinen Brüdern, inmitten der Versammlung will ich dich loben, wird in Hebräer 2, Vers 12 bezogen auf den auferstandenen Christus, der heute in der Gemeinde das Lob der Gläubigen auslöst. Also so haben wir im Psalm 22 sowohl den Tod als auch die Auferstehung des Erlösers. Der letzte Vers hört dann auf, sie werden kommen und verkündigen seine Gerechtigkeit einem Volk, welches geboren wird, dass er es getan hat. So nach Elberfelder. Schlachter hat das am schönsten übersetzt, dass er es vollbracht hat. So endet Psalm 22. Gemäß dem Ruf des Erlösers, es ist vollbracht, dass er es vollbracht hat. Und so gehen wir zu Psalm 31. Das wäre natürlich interessant, auch wieder Vers für Vers, aber das können wir nicht. Darum, ich verweise nur auf Vers 5. In deine Hand befehle ich meinen Geist. Und das ist in Lukas 23, Vers 46, genau das letzte der 7 Worte des Erlösers am Kreuz. Dann ist er gestorben. Die sieben Worte des Erlösers gibt es nicht in einem Evangelium, sondern muss alle vier Evangelien haben und dann kriegt man die sieben Worte zusammen. Man kann sogar genau die Reihenfolge rekonstruieren. Und dieses Wort war das allerletzte, das siebte Wort. Also jetzt haben wir eigentlich zwei der Worte des Erlösers am Kreuz in den Psalmen gefunden. Und wir gehen weiter zu Psalm 40. Ab Vers 6 wird zitiert in Hebräer 10. An Schlachten, Speisopfer hattest du keine Lust. Ohren hast du mir bereitet. Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Rolle des Buches steht von mir geschrieben. Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust. Und dein Gesetz ist im Innern meines Herzens. In Hebräer 10 wird erklärt, Vers 5, dass der Herr Jesus das gesprochen hat, als er in die Welt kommt. Als er in die Welt kommt, spricht er. Und dann kommt das Zitat. Also der Hebräerbrief bezieht diese Worte auf die Geburt Christi, wo er als ewiger Sohn zu Gott gesprochen hat. Er war ja Gott und Mensch in einer Person. Aber wie kommt der Schreiber des Hebräerbriefes auf die Idee, das mit diesem Zeitpunkt in Verbindung zu bringen? Nun, der Schlüssel ist in Vers 6. An Schlachten, Speisopfer hattest du keine Lust. Ohren hast du mir bereitet. Im Hebräerbrief ist es allerdings ein bisschen anders übersetzt, viel freier. Dort ist übersetzt, einen Leib hast du mir bereitet. Man fragt sich, darf man so frei übersetzen? Das ist ja dynamisch äquivalente Übersetzung, oder? Wie gute Nachricht und so. Darf man so übersetzen? Nun, ja, man darf so übersetzen. Aber es ist dann gleichzeitig schon ein Kommentar. Das ist nämlich wichtig bei solchen dynamischen Übersetzungen. Man muss sagen, das ist nicht eine Übersetzung, sondern es ist eine kommentierte Übersetzung. Man kommt nämlich heute jetzt in der Sprachwissenschaft wieder von diesem Ideal der dynamischen Übersetzungen ab. Es gibt besonders von jüdischen Gelehrten her gibt es starke Kritik daran, die sagen, das darf man nicht eine Übersetzung nennen. Man muss sagen, das ist eine kommentierte Übersetzung. Und wenn man dann sagt, ja gut, jede Übersetzung ist doch ein Kommentar, dann sagen die, nein, das stimmt nicht. Eine Bibelübersetzung ist eine Bibelübersetzung und ein Bibelkommentar, zum Beispiel von Kyle Delitzsch oder so, das ist ein Bibelkommentar. Das ist nicht das Gleiche. Ein Kommentar ist ein Kommentar und eine Bibelübersetzung ist eine Bibelübersetzung. Und was man hier macht, ist eigentlich eine Mischform und das sollte man auch so sagen. Es ist eine kommentierte Übersetzung. Gut, der Hebräerbrief übersetzt kommentiert. Aber wie kommt ihr darauf? Ohren hast du mir bereitet. Ich habe das unter Bemerkungen hingeschrieben. Zweiter Punkt. Wörtlich, du hast mir Ohren gegraben, steht da. Eigenartig. Sind uns Ohren gegraben worden? Aber ich erkläre dann, die Bildung der Gehörgänge beim Embryo gehören zu den ganz frühen vorgeburtlichen Ausgestaltungen. Zuerst sind wir ja eine ungeformte Masse, wie das steht in Psalm 139. Meinen Knäuel, meine ungeformte Masse sahen deine Augen, steht dort. Und dann beginnt es, dass hier Furchen gebildet werden und schon ganz früh werden die Ohrkanäle, die Furchen gebildet, effektiv gegraben. Eine ganz, ganz schöne Umschreibung, wie Gott den Messias im Leib der Jungfrau gebildet hatte. Und darum ist natürlich die Übersetzung, einen Leib hast du mir bereitet, absolut ein Volltreffer. Denn darum geht es ja, um die Ausgestaltung des Messias im Mutterleib. Und darum hat er ihm das gesagt, als er in die Welt kommt. Einen Leib hast du mir bereitet. Ohren, um auf dich zu hören. Und was ist das für ein Ziel? In Vers 7 heißt es, da sprach ich, siehe, ich komme, in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben. Also der Messias ist in die Welt gekommen, im vollen Bewusstsein, das Alte Testament, das hebräische Alte Testament zu erfüllen, was da über ihn steht. Er ist effektiv geboren worden, um zu sterben. Das ist ganz krass. Das ist wirklich der Weg von der Krippe zum Kreuz. Und er sagt zunächst in Vers 6, an Schlacht und Speisopfer hattest du keine Lust. Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert. Ja, aber Gott hat doch das eingerichtet. In 3. Mose war doch die Einrichtung des ganzen Opferdienstes von Gott. Ja, aber hier wird erklärt, dass das nicht der eigentliche Sinn ist. Wenn viele Juden darin die eigentliche Bedeutung gesehen haben in den Tieropfern selbst, dann waren sie daneben. Die haben symbolischen Hinweis gehabt auf den Messias. Und darum sagt der Messias, das hast du eigentlich nicht das hast du eigentlich gewollt. Jetzt hast du mir einen Leib bereitet. Ich komme, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Und der Wille Gottes war, dass er kommt, um zu sterben. Als Opfer. Und so wird im Hebräerbrief dann eben das Opfer des Messias, ausgehend von Psalm 40, so überzeugend für messianische Juden, entwickelt aus Psalm 40. Also das Lebensmotto des Herrn Jesus auf Erden war, dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust. Wahrscheinlich steht in manchen Bibelübersetzungen anstatt U ein A. Aber beim Herrn Jesus Christus war das anders. Er hat wirklich mit U gelesen. Ist meine Lust. Das war sein Ziel, dieses Opfer zu stellen. Jetzt im gleichen Psalm lesen wir dann Vers 12. Denn übel bis zur Unzahl haben mich umgeben. Meine Ungerechtigkeiten haben mich erreicht, dass ich nicht sehen kann. Zahlreicher sind sie als die Haare meines Hauptes. Und mein Herz hat mich verlassen. Und jetzt kommt der Bibelleser in Konflikte. Das Neue Testament erklärt, Psalm 40 ist ein messianischer Psalm. Aber diesen Vers können wir doch überhaupt nicht auf den Messias beziehen. Er, der Schuldlose, sagt hier, meine Ungerechtigkeiten haben mich erreicht. Was können wir mit dem anfangen? Nun, hier haben wir die Bedeutung des Sündopfers. In Vers 6 sagt der Herr, Brand und Sündopfer hast du nicht gefordert. Jetzt komme ich, um das Sündopfer zu werden. Sündopfer auf Hebräisch heißt Chatat. Das ist das gleiche Wort wie Sünde. Da steckt nicht mal das Wort Opfer drin. Das Sündopfer heißt einfach Sünde. Das Sündopfer ist die totale Identifikation, Einsmachung mit der Sünde, mit der Schuld. Und so ist der Herr Jesus am Kreuz identifiziert worden von Gott mit uns, dass es heißt in 2. Korinther 5, Vers 21, den, der Sünde nicht kannte, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Das heißt, der Herr Jesus hat also unsere Schuld so auf sich genommen, als wäre das seine persönliche Schuld gewesen. Und so hat er sie Gott am Kreuz bekannt. Und das finden wir auch später wieder, wenn wir noch zur letzten Seite kommen. Wir kommen nicht durch in 4 Minuten. Und darum werde ich mich auf Wesentliches noch kurz beschränken. In Psalm 69, auch dieser Psalm wird im Neuen Testament an verschiedenen Stellen messianisch gedeutet. Und ich schlage auf 69, Vers 4. Mehr als die Haare meines Hauptes sind derer, die ohne Ursache mich hassen. Mächtig sind meine Vertilger, die ohne Grund mir Feind sind. Was ich nicht geraubt habe, muss ich alsdann erstatten. Wenn ich sage Vers 4, ist es in anderen Übersetzungen Vers 5. Dieser Vers macht deutlich, der Messias ist schuldlos. Er wird ohne Ursache gehasst. Jetzt kommt der nächste Vers. Du, o Gott, weißt um meine Torheit und meine Vergehungen sind dir nicht verborgen. Das ist so eigenartig. Im Vers zuvor ist er unschuldig und im Vers danach ist er schuldig. Psalm 69, 4 und 5, beziehungsweise 5 und 6. Und das ist das Geheimnis des Sündopfers. Das Sündopfer musste ein unschuldiges Tier sein, das dann aber mit der Sünde identifiziert wurde. Und so ist der Herr Jesus als der Gerechte am Kreuz gewesen, mit unserer Schuld identifiziert worden, sodass er sie Gott so bekannt hat, du, o Gott, weißt du, meine Torheit und meine Vergehungen sind dir nicht verborgen. Das würden wir nicht wagen, so etwas zu sagen, wenn nicht die Bibel ganz ausdrücklich sagt, dass er zur Sünde gemacht worden ist. Juristisch von Gott erklärt, als wäre er die Ursache gewesen. Und darum hat Gott ihn verlassen am Kreuz. Darum der Schrei der Gottverlassenheit im Psalm 22. Ich will noch ganz kurz erklären, Psalm 41 wird ja zitiert in Johannes 13 und bezogen auf den Verrat des Judas. Im Psalm 45 wird der Messias von Gott angesprochen, dein Thron, o Gott. Das ist erstaunlich, dass Gott seinen Sohn anspricht mit o Gott. Hebräer 1, Vers 8 macht das deutlich. Im Psalm 68, Vers 18, zitiert in Epheser 4, 8, wird die Himmelfahrt des Messias vorausgesagt und die Tatsache, dass er geistliche Gaben für das Volk Gottes schenkt. Dann Psalm 102 wird zitiert im Hebräerbrief, Hebräer 1, und das möchte ich kurz lesen. Also Psalm 102, Vers 25. Und auch in Hebräer 1 wird erklärt, dass Gott zu seinem Sohn spricht. Und dann wird zitiert 102, Vers 25. Du hast vormals die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Sie werden untergehen, du aber bleibst. Und sie alle werden veralten wie ein Kleid, wie ein Gewand wirst du sie verwandeln und sie werden verwandelt werden. Du aber bist derselbe und deine Jahre enden nicht. Gott spricht seinen Sohn an und sagt, du hast damals in 1. Mose 1, Vers 1 Himmel und Erde erschaffen. Das ist schon erstaunlich. Das macht also ganz deutlich, dass der Sohn der ausführende Schöpfer war, der die Pläne des Vaters zur Schöpfung ausgeführt hat. Und dann wird ihm gesagt, du bist unveränderlich derselbe und alles andere, die ganze Schöpfung wird vergehen, du bist aber der Unveränderliche, das heißt Jahwe. Denn das ist die Bedeutung des Gottesnamens, der Unwandelbare, der Ewige. Jetzt ist aber noch zu beachten, in welchem Zusammenhang das hier steht in Psalm 102. Da werden nämlich zunächst die Leiden des Messias beschrieben, ausführlich. Und er sagt in Vers 23, er hat meine Kraft gebeugt auf dem Weg, hat verkürzt meine Tage. Ich sprach, mein Gott, nimm mich nicht hinweg in der Hälfte meiner Tage. Der Mensch Jesus auf Erden sagt, nimm mich nicht hinweg in der Hälfte meiner Tage. Mose hat erklärt in Psalm 90, Vers 10, die Tage des Menschen sind 70 und wenn es hochkommt, so sind es 80. Und was ist die Hälfte von 70? 35. Der Jesus ist mit 33 Jahren etwa, also in gewissermaßen in der Hälfte der Lebenszeit, was ein gesetzestreuer Israelite erwartet hat, gestorben. Er schreit, nimm mich nicht hinweg in der Hälfte meiner Tage. Und dann kommt die Antwort, du hast vormals die Erde gegründet, die Himmel sind deine Hände Werk, sie werden untergehen, du aber bleibst. Da wird so dramatisch Gottheit und Menschheit Christi zusammengefügt. Als Mensch sagt, nimm mich nicht hinweg in der Hälfte meiner Tage. Und Gott sagt, du bist der Ewige, der Unwandelbare, der Schöpfer von Himmel und Erde. Im Psalm 109, Vers 8, zitiert in Apostelgeschichte 1, Vers 20, wird erklärt, dass dort bereits vorausgesagt wird, dass das Apostelamt oder das Amt, das Judas weggenommen werden musste, ein anderer bekommen sollte. Und dann Psalm 110, über den hätte ich gerne ausführlicher gesprochen, ist einer meiner Lieblingspsalmen, von den messianischen Psalmen. Da wird der Messias beschrieben zu Rechten Gottes. Und zwar als Königpriester. Hier wird ganz deutlich gemacht, dass in dem Messias die beiden Ämter, die immer getrennt sein sollten, König und Priester, in ihm einmal vereint sein würden. Und ich möchte noch enden mit Psalm 118, Vers 22. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Von dem Herrn ist dies geschehen, wunderbar ist es in unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Frohlocken wir und freuen wir uns in ihm. Bitte Herr, rette doch, bitte Herr, gib doch Wohlfahrt. Gesegnet, der da kommt im Namen des Herrn. Von dem Haus des Herrn aus haben wir euch gesegnet. Dieser Psalm ist wichtig am Passafest, weil damals zur Zeit Jesu und auch heute noch wird während der Passafeier werden die Psalmen 112 bis 118 gelesen. Das gehört zum Passafest. Und in Lukas 20, ganz kurz vor der Kreuzigung, stand der Herr Jesus vor dem hohen Priester und vor der Führerschaft. Und es heißt dort ausdrücklich, dass er seine Augen auf sie gerichtet hat. Er hat also in ihre Augen geschaut. Und dann hat er gesagt, was ist dieses Wort? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Die wussten genau, was er meint damit. Dass er der Stein ist, der nun von ihnen verworfen wird. Aber das hat besondere Bedeutung, weil damals, ich habe das vermerkt unter Bemerkungen, der Ausdruck Bauleute war damals eine rabbinische Bezeichnung für Gesetzesgelehrte. Die hat man Bauleute bezeichnet. Wenn der Herr ihnen in die Augen schaut und sagt, was ist das? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Die wussten genau, was er gesagt hat. Und dann kam die Kreuzigung, genau zur Passazeit. Und genau dann hat Kaiaphas in seiner Familie die Worte vorgelesen, Psalm 118, da kommt er wieder. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Die Stelle hat er garantiert nochmals gelesen, genau dann. Also was ist da durch ihn gegangen? Also ein Baustein ist verworfen worden von den Führern des Judentums, aber sollte zum Eckstein werden. Der Eckstein ist der Stein, den man als ersten bei einem neuen Bauwerk hinstellt. Nach seinen Kanten muss alles ausgerichtet werden. Und dieser Vers gibt den Hinweis, dass nach der Verwerfung des Messias etwas ganz Neues, ein ganz neuer Tempel entstehen sollte. Und das wissen wir dann aus dem Neuen Testament, das sollte die Gemeinde sein. Alles nach Christus ausgerichtet. Nicht nach menschlichen Bestimmungen und Konzilien und so weiter, sondern alles nach Christus ausgerichtet. Das Wort Stein heißt auf Hebräisch Even. Und eine kurze Anekdote von einem Juden in Israel, der zum Glauben gekommen ist, der hat ein weggeworfenes Neues Testament auf Hebräisch gefunden, hat begonnen zu lesen und ist zum Glauben gekommen. Das gab dann starke Differenzen mit dem Vater. Weil er kam aus einer orthodoxen Familie. Und das ist so in einer orthodoxen Familie, wenn ein Sohn recht sich entwickelt, dann sorgt der Vater für die richtige Frau und für Haus und so, ja. Also alles, Zukunft ist gesichert. Und der Vater wollte, dass er das widerruft. Und der Sohn wollte nicht widerrufen. Und dann kam Passa, kann Sie Psalm 118. Und es ist ja so, am Passa müssen die kleinen Kinder Fragen stellen. Und der kleine Bruder fragt dann, Papa, was ist der Ewen? Was ist dieser Stein? Keine Antwort. Vater antwortet nicht, er muss ja beantworten. Papa, was bedeutet der Stein? Keine Antwort. Und dann hat der ältere Bruder gesagt, das ist das, was zwischen Vater und mir ist. Ja, und das ist ein schönes Wortspiel, weil Ewen schreibt man mit 3 Konsonanten auf Hebräisch. Aber die ersten 2 Konsonanten zusammen geben das Wort, kann man lesen als Av, Vater. Und die 2 letzten, also der dritte, zusammen gibt das Wort Sohn, Ben. Also das ist das, was zwischen Vater und Sohn ist. Und das ist also ein fruchtbarer Christ geworden. Nur das so als kleine Anekdote zu diesem Vers, der immer wieder jüdische Herzen aufgewühlt hat. Und jetzt, ich ende noch mit Vers 25. Da haben wir genau diesen Ruf, den die Volksmenge geschrien hat, als der Herr Jesus auf dem Esel als Messias gefeiert nach Jerusalem einritt. Da haben sie doch Hosianna gerufen. Ich habe erklärt auf dem Blatt, Psalm 118, Vers 25, der Ausdruck rette doch, das ist hebräisch Hosianna. Griechische Aussprache, weil man das S das nicht sagen kann, gibt eben Hosianna. Und der Ausdruck gib doch Wohlfahrt, das heißt Hatzlichanna. So, jetzt können wir den ganzen Satz. Anna heißt übrigens bitte. Also der Vers, bitte Herr, rette doch, bitte Herr, gib doch Wohlfahrt. Das ist Anna Adonai Hoshi, Anna Adonai Hatzlichanna. Das ist der Schrei gewesen, damals, als der Herr nach Jerusalem eingeritten ist. Und dann haben sie gerufen, gesegnet Baruch Haba, das heißt einfach willkommen, nicht gepriesen. Willkommen, der da kommt im Namen des Herrn. Baruch Haba Beshem Adonai. Das war der Schrei, der Begrüßungsruf für den Messias, der dann aber 5 Tage später gekreuzigt wurde. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden.